Also die Menschheit durch die Digitalisierung spätestens, das hat im Grunde wieder neue Räume sich geschaffen. Internet ist ja auch so ein Raum, ja. Und darauf reagieren ja auch Künstler, ja, wie man mit solchen neuen Räumen, was sie eben umgehen kann, was das eigentlich alles bedeutet.
Sagt Jan Fischer, den wir für eine neue Ausgabe der Kunstpause getroffen haben. Jan Fischer ist kunstbegeisterter Kunstsammler, Initiator von fantastischen Kunstprojekten und Unternehmer. Und Jan Fischer ist auch ein wichtiger Unterstützer der Nationalgalerie. Ganz konkret hat er zuletzt einen der Ankäufe, nämlich Julian Rosefeldts Deep Gold, gestiftet, die zuletzt in der neuen Nationalgalerie zu sehen war, die Arbeit. Und über genau diese Arbeit werden wir zum Einstieg auch mit dir sprechen, lieber Jan.
Gerne, herzlich willkommen.
Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Wie immer leite ich das Werk ein bisschen ein. Ich bin Charlotte und freue mich auch sehr, Jan, dass wir heute den Podcast zusammen machen. Deep Gold, das ist eine Arbeit von Julian Rosefeldt. Wir haben es gerade schon gehört, das ist ein Kurzfilm in Schwarz-Weiß. Und dieser Kurzfilm ist ja ein surrealer Film, könnte man sagen. Und er lässt den Betrachter in das Berlin der 20er Jahre tauchen. Stichworte wie Tanz auf dem Vulkan und dieses lustvolle Berliner Nachtleben werden dort gezeigt. Ein Protagonist stolpert durch die Berliner Großstadt und landet in einem Nachtclub und dort tritt unter anderem die Sängerin Peaches aus. Es sind viele Josephine Baker-ähnliche Tänzer, die man sieht. Es gibt Gedränge, es wird Heroin gespritzt. Also man sieht alles, was die 20er Jahre oder wie wir uns die sogenannten goldenen 20er Jahre vorstellen in diesem Film. Und es war eine wunderbare Ergänzung, als die Moderne bis 45 in der neuen Nationalgalerie präsentiert wurde, weil wir erinnern uns, da wurden auch diese ganzen Werke Christian Schad und Co. präsentiert und man konnte wirklich so in das Berlin der 20er sehr gut abtauchen. Es war eine, fand ich, unheimlich tolle Ergänzung, dieser Kurzfilm. Und ich komme jetzt direkt schon zur ersten Frage, nämlich immer, wenn wir über solche Werkauswahl sprechen, mich interessiert immer besonders, und diese Frage stelle ich dir auch direkt, Jan, warum hast du dich damals für diesen Film so interessiert, was hat dich daran so gereizt und warum hast du ihn auch der Nationalgalerie gestiftet?
Ich glaube, du hast es gerade schon mit deinen Worten sehr, sehr gut zusammengefasst. Zum einen geht es ja hier um den Ort Berlin. Ja, der Ort hat ja nicht nur seit den 20er Jahren, sondern eben schon seit 200 Jahren, seit sich also der Berliner Klassik immer sozusagen Neues verhandelt. Ja, also neue gesellschaftliche Zusammenlebensformen. Das war ja immer so ein bisschen im Kontrast, was im Grunde, was ich eben zu den Regierenden, zum preußischen Königshaus. Aber sozusagen, das zog sich ja im Grunde dann immer weiter fort, sozusagen, bis dann im Grunde es ein bisschen kulminierte in den 20er Jahren. Deswegen sind die 20er Jahre auch so wesentlich für uns. Und weil eben sozusagen dieses Einbetten eben in die Kunst der 20er Jahre, neue Sachlichkeit, ja, das ist ja im Grunde auch ein Sammlungsgebiet von mir, diese Freizügigkeit, aber auch die Brüche, das taucht ja alles so auf und das musste einfach eben in die Sammlung. Ja.
Es ist interessant, dass du gerade in so einem Nebensatz gesagt hast, dass die neue Sachlichkeit ein Sammelgebiet von dir ist. Mhm. Vielleicht kannst du uns auch da noch ein ganz bisschen virtuell durchführen, was sind Künstlerinnen und Künstler, die vielleicht auch in der Präsentation in der neuen Nationalgalerie gezeigt wurden, die du auch ganz besonders toll findest, die vielleicht Teil deiner Sammlung sind. Wir blicken jetzt auch auf ein spannendes nächstes Jahr, was die neue Sachlichkeit betrifft. Mannheim wird bald eine neue große Ausstellung eröffnen, die, glaube ich, deutschlandweit einen extrem guten Bestand haben. Aber genau, was reizt dich an der neuen Sachlichkeit und wer reizt sich da ganz besonders?
Oh, das ist eine ganz, ganz schwierige Frage, weil gerade die neue Sachlichkeit setzt sich im Grunde ja aus sehr, sehr unterschiedlichsten Künstlerpersönlichkeiten zusammen. Viele waren auch Autodidakten, was sie gewesen hatten, gar nicht an den Akademien gelernt, haben aber auch trotzdem was beigetragen, was ich eben zu einer ganz neuen, des Malens, aber auch sozusagen der Themen, die hier, was sie verhandelt worden sind. Und was mich im Grunde besonders immer reizte, und vielleicht ist das im Grunde auch der Rückbezug, was ich auf Julian Rosenfeldt, das war das gesellschaftliche Leben, das dort, was ich verhandelt worden ist, ja, und das im Grunde da auch aufbrach und das im Grunde in der Rückschau dann eben so diese goldenen 20er Jahre begründeten, die ja gar nicht golden waren, weil sie ja. im Grunde eben am Anfang, weil sie geprägt waren, weil sie von eben massiver Armut, einer, was ich verarmten bürgerlichen Schicht, von Kriegsheimkehrern massenweise, die im Grunde alle versehrt waren. Dann kam was eben die Inflation, was ich die Hyperinflation und eigentlich sozusagen das, was wir sozusagen als golden empfinden, ging eigentlich erst 26 los. Und dauerte ja nicht lange, weil 29 im Grunde mit dem Schwarzen Freitag, dem Börsencrash, ja, wurde auch schon wieder alles vorbei war. Ja. Aber in diesen 3 Jahren, und das sind im Grunde eigentlich auch die Zeit, auf die ich im Grunde ein bisschen fokussiere, wo ganz viel aufbricht auch, sozusagen auf im Grunde eben so eine Leichtigkeit, was ich im bürgerlichen Leben, ja, eine Dodo, ja, was ich die im Grunde so ein bisschen, was ich eher so aus der Modeillustration kam, ja, von ihr habe ich, einige Werke, aber auch eben sozusagen eben ein Karl Grossberg, Moderne zeigt, Maschinen, Jacquard-Webereien und so weiter, die Menschen, oder auch Stahlskelettbauten sozusagen vom neuen Bauen, ja, ausgehend vom Bauhaus sozusagen zeigte er so, also Karl Grossberg ist einer, meiner Heroes, ja, aber auch eine Jeanne Mammen oder so, die auch so, ja, versuchte, toll, so dieses Leichte, ja, für etwas Frivole, großbürgerliche Leben einzufangen. Aber natürlich gibt es im Grunde auch noch ganz andere. Ich habe auch die andere Seite, der neuen Sachlichkeit gesammelt, wo es eher wirklich um Trunksucht, Versehrtheit der Körper, ja, oder auch, eine sehr experimentelle, Sexualität geht. Ja.
Ja, wie du richtig sagst, die goldenen 20er sind gerade in der neuen Sachlichkeit eben gar nicht so golden. Es geht eher um Erschöpfung, es geht um Krankheit. Man sieht teilweise unglaublich müde Gesichter. Ich finde das immer unglaublich. Ausgemerkt,
ja.
Ne? Ja. Christian Schad oder so denkt, was für müde Gesichter, die wird man im Kopf gar nicht mehr los, so müde sind die.
Es gab ja im Grunde, in den letzten Jahren, viele Retrospektiven, und die natürlich immer, ein bisschen gerungen haben um den richtigen Titel, und gerade die im Grunde in Kopenhagen, in Louisiana, nannte sich der leere Blick.
Passt aber auch. Ja, auch die Gleichzeitigkeit einfach in dieser Zeit ist auch so, das muss man sich immer irgendwie auch klar machen, was einerseits dieses Voranschreiten, finde ich, der Moderne und auch wirklich unglaubliche Erneuerung, aber gleichzeitig auch, wie du auch gerade beschrieben hast, diese unglaubliche Armut, Menschen irgendwie zu sechst irgendwie im 7. Hinterhof in der Ackerstraße hier in diesen Mietskasernen, das ist irgendwie alles überhaupt nicht golden, und wir glorifizieren diese Zeit ja auch einfach sehr. Ne?
Ja, und auch mit Vätern, die entweder nicht aus dem Ersten Weltkrieg nach Hause gekommen sind oder extrem versehrt. Das ist
auch psychisch versehrt.
Absolut.
Das ist ja auch ein
Riesenthema. Nun sammelst du nicht nur, sondern du engagierst dich tatsächlich sehr, sehr aktiv, nicht nur für die eigene Sammlung, sondern für die Gesellschaft und dafür, dass es mehr gute Kunst in unserer Gesellschaft geben kann. 2 Projekte, über die wir heute mit dir sprechen wollen, das ist einmal die LAS Foundation und das ist andererseits der Weststern. Mhm. Fangen wir mal mit LAS an, denn das Hause Fischer ist schon seit Jahren aktiv. Wie kam es zu dem Projekt LAS, das viele unserer Hörerinnen natürlich als Besucherinnen kennen?
Aber einige auch nicht.
Und einige noch nicht.
Erklären, sich handelt. Mhm.
Genau. Wie kam dieses Baby erstmal in deinen Kopf und dann in die Welt?
Naja, also was natürlich wirklich fasziniert, an der Kunst ist ja im Grunde das Neue, ja, das häufig da thematisch, aber manchmal auch ästhetisch verhandelt wird. Und das Neue sozusagen, kriegt natürlich im Grunde immer Impulse, wenn es im Grunde zu gesellschaftlichen oder vielleicht auch technologischen, Brüchen kommt. Und wir hatten Anfang der 10er Jahre, die Bettina Kamis, Dr. Bettina Kamis und ich, überlegt sozusagen, wie wir im Grunde eigentlich reagieren könnten eben auf diese neuen Räume, ja, es geht ja im Grunde auch häufig in der Kunst um Räume, die da entstehen durch Technologie, sei es im Grunde Virtual Reality, Augmented Reality oder Artificial Intelligence, Machine Learning oder sozusagen auch die Raumfahrt, ja, sozusagen die im Grunde mit SpaceX und diesen ganzen privaten Unternehmen jetzt im Grunde auch Möglichkeiten, Otto Normal, Mensch natürlich nicht, aber sozusagen jemand, der jetzt nicht unbedingt Astronaut sein muss, sozusagen den Weltraum zu erfahren. Also die Menschheit durch die Digitalisierung Digitalisierung spätestens, das hat im Grunde wieder neue Räume sich geschaffen. Internet ist ja auch so ein Raum, ja. Und darauf reagieren ja auch Künstler, ja, wie man mit solchen neuen Räumen, was sie eben umgehen kann, was das eigentlich alles bedeutet. Und diese Raumerfahrungen haben wir gesehen, tauchen immer wieder auch, seit den 30er Jahren, tauchte immer wieder auch mit Licht auch auf, ja, wenn technologische Sprünge die Menschheit so in neue Möglichkeiten versetzt hat, ja, und somit haben wir dann Anleihe genommen eben an dem Licht, das ja eben als Medium Zeit und Raum überwindet und auch neue Räume eröffnet und Fantasieräume. Und dieses Neue, ja, das hat uns eigentlich fasziniert, ja, Künstler reagieren zu lassen auf Neues, weil du vorhin auch schon sagtest, Weststern, da geht es auch um Neues, ja. Also das fasziniert, mich am Anfang immer was gibt es Neues, so, ja, und wo ist auch Kraft, ja, Neues und Kraft und neuer ästhetischer Ausdruck. Und wenn das so zusammenkommt, das sehen wir im Grunde bei der Light Art Space, bei unseren Künstlern, die wir fördern, das geschieht da.
Wie funktioniert LAS genau? Ihr seid eine Foundation und ihr wählt Künstler aus und macht Ausstellungen mit denen an besonderen Orten. Mhm. So kann man es zusammenfassen, oder?
Also wir waren am Anfang bewusst nomadisch, haben in der Zwischenzeit mehrfach versucht, stationär uns mal irgendwo zu verorten. Das ist uns leider nicht so ganz gelungen. Jetzt haben wir aus der Not eine Tugend gemacht und suchen natürlich schon die großen Räume, die wirkmächtige Inszenierungen zulassen. Ja, Künstler, die wir jetzt spannend finden, die brauchen meistens schon im Grunde große Screens oder große Räumlichkeiten. So sind wir häufiger in der Halle am Berghain, aber auch im Kraftwerk. Das sind da einfach eben große Dimensionen, die da gefüllt werden können und die natürlich dann auch eben diese Sensualität, was sie produzieren und den Besucher richtig reinziehen auch in die Kunst.
Und da begegnet ihr natürlich auch Communities, die jetzt nicht eher in die Nationalgalerie gehen würden, würde ich mal sagen, oder? Also gerade beim Berghain, das spricht sich dann ja auch unter der Clubszene rum, würde ich sagen. Das ist schon auch eine Audience, die man bei euch trifft. Ist das sozusagen bewusst gestecktes Ziel, dass ihr gesagt habt, wir wollen bewusst mit LAS auch andere Publika erreichen, die vielleicht von den Museen noch nicht oder nicht so abgeholt werden?
Teils, ja, das schon, ja, wir wollen natürlich da vorne mit dabei sein, ja, wir wollen natürlich eben hier auch ein internationales Publikum ansprechen, das schon so ein bisschen Special Interest haben, ja. Aber wir wollen natürlich schon auch breitenwirksam sein, ja, als Stiftung, die hier auch mit unversteuertem Geld ja agiert, müssen wir ja schon gucken, dass wir im Grunde eben mehrere Gruppen bedienen, ja, wir wollen natürlich schon die Künstler fördern, die vorne wegschreiten und die im Grunde auch experimentell sind in gewisser Weise, emerging, wie wir das nennen, aber wir wollen natürlich schon auch vermittelt sein, für breitere Schichten. Also unser erster Künstler, den wir gezeigt haben, Refik Anadol, der war schon so ein Künstler, der große Massen dann auch ins Kraftwerk geholt hat und der ja auch seitdem deutlich populärer auch immer geworden ist. Mhm. Ja.
Wie wählt ihr diese Künstler, die ja auch diese Vision, die ihr habt, dieses Voranschreiten, das Licht, was auch gerade das große Stichwort ist, passen? Wie wählt ihr die aus und die Projekte auch, für die ihr euch entscheidet?
Also wir haben Scouts, die schon eben weltweit schauen. Im Moment kommt auch relativ viel aus Asien. Und da schauen wir auch, was da so passiert. Ja, wir hatten jetzt zuletzt zwei, drei asiatische Künstler auch gehabt, die wir gezeigt haben. Also das ist, glaube ich, wie in jeder Institution auch, nur so, vielleicht ein bisschen noch globaler, weil wir wollen schon etwas zeigen, was eben so noch nicht gezeigt worden ist. Also wir sind natürlich nicht so ein Verwerter von Ausstellungen, die eben von verschiedenen europäischen Institutionen schon gezeigt worden ist, sondern wir sehen uns da so ein bisschen früher im Grunde eben in der Anentwicklung, von künstlerischem Ausdruck, ja.
Und was man da vielleicht wirklich dazu sagen kann, wir sind hier umgeben von unglaublichen, lichtstarken Kunstwerken. Wir schauen auf einen Grid, was von Olafur Eliasson an die Wand projiziert wird und in diesen sehr dunklen, tristen Novembertag in Berlin ein bisschen Sonne zaubert. Ja. Wir haben Philippe Parrenot auf der Terrasse und unten hat uns, glaube ich, auch ein Refik Anadol-Werk begrüßt, wenn mich nicht alles getäuscht hat. Bestätigendes Nicken. Das heißt, wir haben es hier nicht nur mit einer Stiftung zu tun, sondern ich glaube auch mit einem ganz großen, leidenschaftlichen, tatsächlich Sammler und Initiator dahinter. Diese Initiative oder diese Leidenschaft, die dahinter steckt, Jan, die hat dich jetzt dazu bewogen, ein neues Projekt ins Leben zu rufen, nämlich den Weststern. Da muss man vielleicht dazu sagen, du bist Familienunternehmer, euer Familienunternehmen sitzt in Nordrhein-Westfalen. Das heißt, es gibt einen ganz biografischen, automatischen Bezug zu diesem Bundesland. Und dadurch sicherlich auch, weil du kunstbegeistert bist, auch eine Kenntnis der Landschaft vor Ort. Was an dieser Landschaft ist besonders und was hat das mit dem Weststern zu tun?
Oder was ist der
Weststern? Wie geht er damit um?
Genau. Also das müssen wir auch noch.
Genau.
Also der Weststern, ein Preis, der 2024, also dieses Jahr, ausgelobt worden ist, für besondere Leistungen von Kunstvereinen in Nordrhein-Westfalen. Also er richtet sich im Grunde eben an sämtliche Kunstvereine, es sind 66 Kunstvereine in Nordrhein-Westfalen, die sich bewerben können, für drei Kategorien. Einmal für ein Gesamtjahresprogramm und dann auch für eine besondere Einzelausstellung, wie aber auch sozusagen ein besonderes Vermittlungsprogramm. Das sind ja im Grunde bürgerschaftliche Initiativen, die Kunstvereine häufig gewesen, die sich eben im Grunde auch um die Versorgung, mit Kunst, für eben die Bürger, verdient gemacht haben früher, aber auch heute auch immer noch tun. Und eben die Landschaft, die NRW-Landschaft ist eben eng bestückt, mit Kunstvereinen, eben aus gutem Grunde, weil eben die Kunstsinnigkeit, eben auch hier nach dem Zweiten Weltkrieg, nach Wegfall von Berlin als Hauptstadt sozusagen eben auch nochmal stärker, sich entwickelt hat und eben sich sehr stark ausdifferenziert hat mit Messen und sehr wesentlichen Galerien, aber auch Sammlern und großen Institutionen auch sozusagen, die eigentlich sozusagen die Kunstentwicklung der Bundesrepublik ganz maßgeblich geformt haben. Und das ist ein bisschen, da sind manche Bestandteile ein bisschen weggebrochen, der Wende und nach dem Erstarken von Berlin und dem Interesse der Künstler, an diesem Standort, Berlin, aber auch durch eine Demokratisierung, von Kunst, ja, also Kunst ist ja längst nicht mehr so elitär, wie es vielleicht mal so in den 60er, 70er, 80er Jahren gewesen ist. Und ein Erstarken eines weltweiten Interesses im Grunde an der Kunst mit viel, viel Geld auch dahinter. Aber trotz allem ist eben diese Kunstszene immer noch sehr, sehr prominent. Künstler wie im Grunde eben auch diese ganzen Bestandteile dieses Kunstmarktes, von eben Projekträumen über Kunstvereinen und so weiter. Und die Idee war das zu stärken. Ja, eben dort wo eben Kunst entsteht, wo das Neue verhandelt wird. Und da gibt es immer noch wahnsinnig viel Engagement und Interesse in NRW, das im Grunde nochmal ein bisschen herauszuarbeiten und auch zu betonen und zu stärken eben mit so einem Preis. Weil das im Grunde ist das Fundament, auf dem meines Erachtens auch der ganze Kunstmarkt in NRW so ruht, ja, dass von unten was nachwächst und auch gefördert wird, ja.
Und der Fokus auf die Vereine, der ist sozusagen, hat der auch was damit zu tun, anderen Mäzenen sozusagen ein Zeichen der Anerkennung zukommen zu lassen? Weil die Vereine arbeiten ja letztlich ähnlich wie du, nämlich mäzenatisch.
Das stimmt, ja, sozusagen, wobei natürlich sozusagen das vielleicht noch ein kleiner qualitativer Unterschied ist. Also mäzenatisch kann ja sein, dass man da schon was tut, ja, mit Geld. Aber die eigentliche Arbeit findet natürlich sozusagen eben ehrenamtlich eben in diesen Kunstvereinen häufig statt. Stimmt nicht ganz, die Großen sozusagen, sie können sich's leisten, im Grunde eben auch Gehälter zu zahlen. Aber die Kleinen, das ist wirklich pure ehrenamtliche Arbeit. Und da setze ich vielleicht ein bisschen einen Akzent, was ich im Grunde eben auf dieses Engagement, das da irgendwie beispielhaft ist. Ja, das stimmt schon. Ja, aber ich gebe, wie gesagt, in dem Sinne nur Geld. Die Arbeit wird im Grunde woanders gemacht. Und
aber es ist eine Form der Anerkennung dieser Arbeit.
Ja.
Weil also das ist ja das, was auch die Kunstwelt auch am Leben hält, dass eben Vereine, wie wir ja auch einer sind, eben von Ehrenamt leben, davon leben, dass es tolles Programm gibt, dass Kunst vermittelt wird an wirklich jedermann. Ja, das ist die Idee dahinter.
Ja. Ja.
Was mich interessieren würde, sowohl bei LAS als auch beim Weststern, das eine ist, sowas zu gründen und ins Laufen zu bringen. Das andere ist aber dann vor allem, es am Laufen zu halten. Wie kannst du das sozusagen gewährleisten? Warum stellst du dir auch selber diese große Aufgabe? Es ist ja auch irgendwie was, wo man sagt, jeder Gärtner, der eine bestimmte Pflanze setzt, der hat ein Interesse daran, dass sie groß und stark wird. Also das würde mich interessieren. Und daran angeknüpft tatsächlich auch die Frage, kann man denn LAS in ihrer Arbeit unterstützen oder auch vielleicht in ferner Zukunft oder mittelfristiger Zukunft den Weststern? Also können wiederum diese Stiftungen von dir unterstützt werden durch andere mäzenatisch tickende Bürgerinnen und Bürger, die sagen, ich finde das eine super Initiative, ich kann da Fördermitglied werden. Ich meine, das ist ja was häufig der Fall ist. Siehe der Förderverein von Desiree Feuerle oder so.
Mhm. Ja, das ist auf jeden Fall, was ich eben, das ist toll, danke sehr, wenn ich das im Grunde, was ich hier im Grunde auch unterbringen kann, ja, das ist durchaus gewünscht, ja, dass das so weit kommt. Jetzt sind das im Grunde noch sehr, sehr junge Pflanzen, die ja, was ich zum Teil auch noch gar nicht, was sie gesehen worden sind, ja, wir haben das ja eingangs kurz gehört, was sie das auch eine Lightartspace in, selbst in Berlin, noch gar nicht sozusagen, was im Grunde die Breitenwirkung, was sie eben entwickelt hat. Es wäre wirklich schön, sozusagen, wenn eben diese Organisationen sich im Grunde so auch, was sie im Grunde präsentieren, dass sie also eine breite Reichweite auch haben, dass der Kunstpreis Weststern auch eben eine Wahrnehmung bekommt, die im Grunde eben über, was sie die reine Vergabe, was sie von Preisgeldern hinaus erzeugt. Das wäre natürlich schon sehr schön, ja, und dann sozusagen eben dann auch anfängt Mitstreiter, ja, weil sie für eben diese Sache dann auch zu gewinnen. Im Moment haben wir das noch nicht, ja, sozusagen im Moment sozusagen arbeiten wir sozusagen eben vielleicht diese Konzepte noch ein bisschen alleine durch, ja, weil sie bis sie wirklich im Grunde auch stehen. Aber ich habe im Grunde auch, was ich eben der Geschäftsführung, was ich von der Lightartspace, ich bin ja der Initiator, der Gründer und im Grunde eben auch hier der Gesellschafter, was ich eben dieser Organisation. Ich nehme aber keinen inhaltlichen Einfluss, ja, was ich also auf die LS, was ich das machen die alleine. Aber sozusagen, was ich, dass ich gesagt habe, sozusagen, ihr müsst euch so aufstellen, dass ihr wirklich im Grunde auch imstande seid, im Grunde euch, was ich vielleicht auch von mir unabhängig zu machen, weil genau dieses Interesse eben auf überdauernde Existenz, das steht ja bei mir auch im Mittelpunkt, ja.
Ich habe noch eine Frage, die ist allerdings sehr spezifisch auf die Künstlerauswahl bei LAS bezogen. Und zwar haben wir ja da jetzt auch gehört, dass da viele neue auch Kunstformen betrachtet werden. Es geht auch um KI-basierte Kunst. Und ich habe eine Frage, weil mich das auch kürzlich umgetrieben hat. Und zwar, glaubst du, dass Künstler, die sich mit KI und mit allen Möglichkeiten, die KI bietet, eigentlich schon immer einen Schritt vorher mit Dingen beschäftigen, die irgendwann unsere Gesellschaft betreffen? Also worauf will ich hinaus? Dass wir wirklich KI-basiert arbeiten und dass Dinge in unserer Arbeitswelt so massiv Einfluss nehmen, das ist inzwischen schon der Fall, aber noch nicht so, dass wir jetzt wirklich sagen müssen, es werden gänzliche Arbeitsplätze dadurch entfallen und Blockchain ist auch jetzt noch nicht auf so einem Stand, dass ich sagen würde, unsere gesamte Verwaltung kann auf der Basis arbeiten. Also ich frage mich, ob das wirklich so ist, dass Künstler durch ihre Arbeit mit KI eigentlich immer schon einen Schritt voraus sind und bestimmte Probleme aufzeigen können, die wir irgendwann gesellschaftlich haben werden, wenn wir uns mit KI befassen. Ich weiß, etwas spezieller die Frage.
Also das ist natürlich eine Ansichtssache, ja. Ich glaube es schon, ja, aber ich würde das jetzt nicht für allgemein verbindlich erklären. Aber sozusagen, wie so immer, was ich in der Kunst sozusagen, ist etwas im Grunde dann gelungen, wenn es im Grunde eben auch eine gewisse Relevanz aufweist, ja, wenn im Grunde besondere Themen der KI sozusagen eben einen Ausdruck, ja, was ich im Grunde erfahren, was im Grunde dann auch, es muss nicht erklärisch, was ich also Charakter haben, aber sozusagen eben einen verweisenden Charakter haben, ja, sozusagen auf, was bedeutet das für uns als Gesellschaft und was verändert sich da eigentlich, ja. Und wenn das im Grunde noch sozusagen eben auf eine gewisse Kraft, was ich also im Ausdruck, was im Grunde trifft, ja, dann entsteht da schon relevante Kunst, ja, sozusagen. Also ich glaube schon, dass Künstler sich natürlich nicht sozusagen, was sie mit eben der Tiefe von programmierten Algorithmen beschäftigen, sozusagen. Das ist überhaupt nicht, was im Grunde deren Thema, ja, sozusagen. Aber es ist sozusagen eben, woran kann man erkennen, sozusagen, dass eben KI unsere Welt verändert, ja, sozusagen. Und da sozusagen gibt es wirklich sehr, sehr intelligente Künstler, die damit, was sie auch spielerisch mit umgehen und das Ganze im Grunde eben auch gut verpacken, ja, also gute Kunst ist ja im Grunde immer ganz vieles, ja, und da muss man schon sehr komplex, was im Grunde, also diese komplexe Aufgabe gut beherrschen und dem Ganzen dann auch noch einen schönen Ausdruck geben, und dann merkt man sofort, das ist jetzt hier gut, ja, sozusagen, da hat jemand was verstanden und setzt im Grunde einen tollen Ausdruck, aber ist das jetzt neu, was ich sage? Nein.
Harari hat ja in seinem neuen Buch sehr dezidiert geschrieben, dass die Artefakte der Zukunft eben, wir müssen uns von unserem Artefaktbegriff lösen. Die haben wenig möglicherweise mit Material zu tun, wenig mit Farbe und Stein, wie wir uns das so schön vorstellen, der Bildhauer und der Maler. Nein, die werden zum Großteil softwarebasiert sein und trotz allem sind es Kunstwerke. Und da muss sozusagen der Kunstgenießer und der Kurator, die müssen den Switch im Kopf mitgehen. Und ich glaube, Künstler sind diejenigen, die uns da am besten von überzeugen können.
Das sehe ich ganz genauso.
Ja. Und ja, die aber auch Angst nehmen können, weil das ja auch der, glaube ich, also es ist immer mit jeder Maschine, die es irgendwann mal gab, irgendwie immanent, dass irgendwie Menschen Angst vor Robotern und Maschinen haben und vor KI auch. Und ich glaube, Kunst kann das etwas einem die Angst nehmen.
Und sei es, dass sie einem die Angst dadurch nimmt, dass sie einem ein bisschen Angst macht. Auch ja, das ist ja, kann die Kunst. Und wenn wir nicht Kunstwerke hätten und ob das die neue Sachlichkeit ist, wo wir in ein sehr müdes Gesicht schauen oder ob das eine neue Videoarbeit ist, die wir auf der Biennale von Venedig sehen, ein bisschen Angst in der Kunst auszuhalten, ist eigentlich ganz gut. Das ist vielleicht der beste Raum dafür.
Der Künstler wirkt dann integrativ, ja. Also wenn man das jetzt psychologisch, was ich eben oder therapeutisch-psychologisch sagen möchte, ja, er holt etwas rein, ja, sozusagen ins Bewusstsein rein, aber auch sozusagen was ich in die allgemeine Verhandlung einer Gesellschaft sozusagen eben, was vorher noch so ein bisschen, was im Grunde fremd, was ich davor stand, sozusagen, und dann gibt es im Grunde eine Übersetzung in die Gesellschaft, ja.
Warum brauchst du die Kunst in deinem Leben, Jan?
Ach, ich bin ein neugieriger Mensch, sozusagen, das ist Anregung, ja, das ist, da kommt ja sich nicht nur eine Idee, sondern da kommt ja meistens auch Kraft und da gibt's im Grunde auf einmal auch Perspektiven, die sich neu auftun und das alles sozusagen, was eben gilt es ja schon zu sehen, um vielleicht auch selber daraus irgendwas herzuleiten, ja, sozusagen. Also du hattest mir ja auch eine Frage, was ich gestellt, ob das in irgendeiner Weise Relevanz, was ich eben für mein Tun jetzt als Familienunternehmer, ja, was ich auch hat. Und ich würde sagen, ja, sozusagen eben dieses Vielstimmigkeit wahrnehmen, verschiedenste Perspektiven wahrnehmen. Ja, wenn ich Entscheidungen treffe, dann höre ich im Grunde auch sozusagen im unternehmerischen Kontext anderen zu. Ja, ich möchte auch immer hören, was andere denken, ja, sozusagen, um sozusagen dann sozusagen eben schon zusammenzuführen und zu sagen, das finde ich wahnsinnig spannend und das ist im Grunde sehr, sehr gut gesehen und das möchte ich mal, was ich zusammenführen in einer Entscheidung, ja. Und dieses eben wach sein und offen sein und gucken, wie andere Leute auf die Welt schauen, das ist ja wahnsinnig spannend auch, ja, sozusagen. Und das übt auch immer wieder so eine gewisse Offenheit auch ein.
Was ist dein Lieblingsmuseum?
Es ändert sich mit jeder Reise.
Was ist dein Lieblingsort? Kann in Berlin sein, aber auch irgendwo anders.
Ach, eigentlich, sage ich ganz ehrlich, also auf dem Sofa und mit einem iPad auf dem Schoß und dann kann man surfen, also surfenderweise durch die Welt surfen. So. Das finde ich im Grunde immer ganz toll.
Lernst du gerade etwas Neues?
Ja, ich versuche gerade Hebräisch zu lernen.
Woran bist du kürzlich gescheitert?
Ich meinte, wo sie einen Sammler als Steinbruch für eine sehr wesentliche Erweiterung meiner neuen Sachlichkeitssammlung gefunden zu haben. Und er war aber 10-mal so smart wie ich, wir sind im Grunde in der Verhandlung. Ein sehr betagter jüdischer Sammler aus New York. Und ich bin 5-mal hingefahren und ich dachte sozusagen, ich hätte ihn irgendwie von meinem Charme oder mit meinem Charme überzeugt, mir seine besten Werke zu verkaufen. Und ich habe komplett auf Granit gebissen und irgendwann bin ich dann abgezogen.
Worauf bist du gerade neugierig?
Ich bin neugierig darauf, was meine drei Töchter mir nächste Woche was sie erzählen werden, was sie so im letzten Jahr alles angestellt haben, weil ich sie schon lange nicht mehr gesehen habe.